redet, ist nicht tot.
Andrea Diener verreist, schreibt über ihre Reisen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich, mir gelegentlich von diesen Reisen zu berichten. Hallo Andrea.
Hallo Holgi.
Und da blättert sie auch schon.
Ich habe nämlich Notizen gemacht.
Sehr genau. Gut, dann kann ich mich zurücklehnen und muss gar nichts sagen, außer ab und zu mal,
Also ein bisschen moderierendes Nachhaken wäre, glaube ich, manchmal ganz gut.
Ich bemühe mich. Wohin verreist Frau Diener denn heute?
Frau Diener ist gar nicht für die FAZ, sondern ganz privat.
Ja, dann nehme ich das vorne raus.
Die könnten ja, da, ne, alles streichen.
Soll ich eine neue Anmod machen?
Alles. Nee, ich war in St. Louis und zwar war ich da 10 Tage, weil ein Freund von mir aus Frankfurt dort an der Uni einen Promotionsstudiengang angefangen hat. Mhm. Und der war dann ein Jahr dort. Also es geht immer so von Sommer bis Sommer, eingeteilt in irgendwie Trimester oder sowas. Und den habe ich besucht und habe da auf dem Sofa gepennt. Und habe mir dann irgendwie 10 Tage blöd St. Louis angeguckt.
Da könnt ihr euch aber schon gut leiden, ne? Weil man sagt ja immer, Besuch ist wie Fisch. Wenn er 3 Tage rumliegt, fängt er an zu riechen.
Ja, ich kenne ihn ja auch schon ewig. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja, nee, also ich bin da ja auch relativ, weil ich meine, der war halt tagsüber teilweise an der Uni und ich bin halt in der Stadt rumgelatscht und da war das eigentlich, wir sind das uns da ganz gut aus dem Weg gegangen. Also ich bin nach St. Louis geflogen, das heißt, man fliegt nach Chicago und von dort ist das noch so ein Hüpfer, so eine gute Stunde, 1,5 Stunden oder irgend sowas in dem Dreh.
Der Bundesstaat ist Missouri, habe ich gerade nachgeschlagen.
Richtig, der Bundesstaat ist Missouri. Und ich wollte eigentlich am Abend weiterfliegen und am späten Abend ankommen. Und dann saßen die aber da, hatten eine total überbuchte Maschine. Und dann sagte dieser Mensch da redete dauernd ins Telefon, der Mensch am Gate, so von wegen $500. Und irgendwann war er bei $700 and a night at the Hilton.
Ach, den Tweet also habe ich, glaube ich, gesehen, den du da abgesetzt hast.
Ja, das kann sein. Und irgendwo bei $700 Gutschein, Fluggutschein und eine Nacht im Hilton habe ich dann angefangen, meinen Gastgeber anzuschreiben, von wegen so, würde es was ausmachen, wenn ich morgen komme? Und er so, nö, überhaupt nicht. Und dann habe ich den Gutschein abgegriffen und habe mich da am Hilton irgendwie hingehauen.
Aber jetzt musst du halt nochmal mit, was war das für eine Airline? Weil jetzt musst du ja mit denen nochmal fliegen.
Delta something. Nee, ich habe es meinem Gastgeber in die Hand gedrückt, weil der fliegt ja öfter mal nach Hause irgendwann.
Ja, cool.
Und war mir dann auch irgendwie egal. Weißt du. Die haben mich da noch irgendwie ein bisschen abgefüttert und hab ich noch ein bisschen ein Frühstück gekriegt und alles.
Und wie
gut.
Ist das St. Louis Hilton?
Das war das Chicago Hilton.
Oh, ach ja, Chicago Hilton, ja, genau.
Genau. Das war ein riesiges Zimmer mit 2 Doppelbetten, giganto. Aber die Dusche war total scheiße. Total olle, lüllige Sipschdusche mit so einem verpilzten Vorhang. Das will man ja echt nicht haben.
Aber ist eine lüllige Sipschdusche das, was man mit niedrigem Wasserdruck beschreiben könnte, damit man es
Ja, wenn man das aus dem Hessischen ein bisschen übersetzt, dann ja.
Hier ist es eine lüllige Sipschdusche.
Ja, genau, also das ist der hiesige Fachausdruck dafür, aber das ist ja niedriger Wasserdruck, genau. Also es drüppelt so. War jetzt alles nicht der Kracher und man guckte dann irgendwie, ich guckte aus dem Fenster direkt auf dieses Flughafenparkhaus. Das war alles so ein bisschen trostlos und irgendwie funktionierte das auch mit dem Stromaufladen und so nicht so richtig. Und, weil mein Koffer war natürlich schon längst eingecheckt, ne? Mein Koffer hatte ich ja durchgecheckt so. Das heißt, du musst ihn einmal kurz vom Band nehmen, durch die Kontrolle tragen, dann gucken die drauf, ob es deiner ist, und dann legst du ihn gerade wieder aufs nächste Band so. Und ja, deswegen, ich hatte den halt schon wieder aufs Band gelegt und dann fährt man da mit dem Dingsi zum anderen Terminal und dann erzählen sie mir von wegen, kriege ich $700. Ja, also ich natürlich keinen Koffer dabei gehabt, aber es war mir dann auch egal.
Und genau darum habe ich immer, mir ist sowas auch mal passiert, 2003 in Bangkok.
Mhm.
Und seitdem habe ich immer einen Schlüpper im Handgepäck.
Ja, das ist total klug.
Immer. weil du kriegst das, alles im Hotel, wirklich so Zahnbürste, alles, was du haben willst, kriegst du da.
Die hatten nichts.
Aber einen frischen Schlüpper.
Das war ein totales Scheißhotel, die hatten nichts. Oh. Die hatten keine Zahnbürste, die hatten gar nichts. Also Hilton am Chicagoer Flughafen kann ich wirklich nicht empfehlen für Notfall-Crash-Landungen. Man kommt zwar direkt durch so einen komischen Tunnelgang dahin, aber die haben wirklich nichts, was du brauchst.
Also das Hotel Rama Gardens in Bangkok kann ich dagegen empfehlen. Zumindest vor 13 Jahren war das noch geil.
Die haben wahrscheinlich auch eine vernünftige, also eine normale internationale Steckdose und Zahnpasta. Mhm. Ja, nee. Nein, nicht im Hilton.
Die Badezimmerfenster sind halbdurchlässige Spiegel nach außen mit Blick in die Ferne, wo dann die Stadt ist. Du kannst also in der Badewanne liegen und so in der Ferne Bangkok vor dich hin schimmeln sehen.
Ja, ja, ja. In Asien funktioniert sowas, aber in Amerika funktioniert das alles. Also in Amerika funktioniert nicht so viel, muss man.
Das höre ich oft, ja.
Das ist wirklich ganz faszinierend. Also ich wollte auch unbedingt von der Reise erzählen, weil das der größte Kulturschock war für mich.
Ach.
Also so diese Vietnam-Reise und diese Sri Lanka-Reise und so, das ist halt so Asien, das hakt man so ab, das ist auch alles okay. Aber das war wirklich die Reise, wo ich am meisten dachte, so, wie sind die Leute hier drauf? Warum machen die so? Warum tun die so?
Aber warst du vorher schon mal in den USA oder war das auch das erste Mal USA?
Ich war nur in New York.
Und das ist ganz anders.
Ja, man sagt ja immer so, naja, New York, das ist ja nicht richtig Amerika. Ja. Und ich bin da halt rumgefahren, dachte so, ja, das sieht schon amerikanisch aus. Aber es ist halt so New York. Und als ich dann in St. Louis war, da wurde mir dann das langsam irgendwie schon so ein bisschen klar, wie anders es ist und wie anders die Leute und alles so
sind. Ich sehe gerade, St. Louis ist relativ klein, die haben gerade mal 300.000 Einwohner.
Ja, so 320.000, ein bisschen mehr sind es, ja, genau.
Ja, aber Leipzig ist größer. Also.
Ja, aber es waren mal mehr. Also St. Louis hat ja auch eine ganz schräge Geschichte irgendwie. Vielleicht muss ich erst mal kurz ankommen, um zu erklären, wie das so... Grob, genau. Also ich bin so angekommen an diesem Flughafen, habe da irgendwie meinen Koffer, der da die Nacht schon verbracht hat, abgeholt. Es war alles ganz wunderbar und alle waren natürlich total nett zu mir und so, also so diese, ne? Und dann sagte mein Gastgeber so, ja, er habe es irgendwie noch nicht geschafft, dieses Auto anzumelden. Er versucht es irgendwie schon seit sehr, sehr langer Zeit und es sollte auch noch einige Tage brauchen, bis er es geschafft hat. Und meinte so, setz dich doch in die Metrolink, das ist so eine U-Bahn, also das ist die U-Bahn. Und
ist nur eine Linie oder wieso?
Es ist eine Linie, die sich ganz am Ende so ein Stückchen gabelt.
Das war früher in Düsseldorf auch so, ich weiß gar nicht, wie das da jetzt ist, aber wir waren ja in St. Louis.
Ja, genau, also man kann sich unmöglich verfahren, dann sollte ich fahren nach Forest Park, Bellevue und dann sollte ich da aussteigen und da wartet er dann auf mich. Das habe ich dann auch geschafft und das hat furchtbar angefangen zu schütten und ich bin also sehr schnell in diese U-Bahn gestiegen, habe natürlich gerade eine verpasst, setzte mich rein, wartete eine Viertelstunde, saß erst ganz alleine drin und dachte mir noch nichts dabei und dann stiegen Leute ein. Es stiegen noch mehr Leute ein. Und irgendwann fiel mir auf, dass ich in dieser ganzen verkackten U-Bahn, also die eigentlich ist total modern und harmlos und normal nach U-Bahn aussah, dass ich die einzige weiße Person in dieser U-Bahn war.
Ja.
Weil
aber ist doch erstmal kein Problem,
Menschen,
oder?
Weiße Menschen fahren keine U-Bahn. Das war das Erste, was ich dort gelernt habe. Weiße Menschen besitzen Autos und fahren mit diesen Autos. Mhm. Und weiße Menschen benutzen keine Busse und die benutzen keine U-Bahn. Und wenn du ein weißer Mensch bist, der einen Bus oder eine U-Bahn benutzt, dann bist du entweder ein Tourist oder sehr, sehr arm.
Okay.
So, ja, also
arme Leute
ein Problem war, ja. Arme Leute, ja, ja, ja. Also ein Problem war das nicht, weil es waren ganz normale Leute, die da halt irgendwie am Flughafen gearbeitet haben oder so.
Aber ist halt schon auffällig, wenn auf einmal nur Schwarze um dich sitzen und du es eigentlich nicht erwartest, ja klar.
Ja, ich meine, bei den ersten paar merkst du es halt, also guckt man halt so drüber weg, so, ja. Und dann braucht man so ein Weilchen, um zu merken, so, Moment. Ich gehöre was? So. Und war irgendwie ein bisschen strange. So, das war schon so mein erstes so. Wo sind denn die ganzen weißen Amerikaner? Wo sind die denn alle? Warum ist sie? Hey? So. St. Louis hat übrigens eine Bevölkerung von 51% schwarzer Bevölkerung und knapp die Hälfte weiße Bevölkerung. Also ziemlich hoher Anteil schwarzer Bevölkerung, weil es ist eine sehr Aber es war lange Zeit eine sehr industrialisierte Stadt. Also es waren, also es war halt wirklich so hardworking people, ne? Mhm. Und insofern ist das auch irgendwie klar. So, und dann fährt man stundenlang durch irgendwelche komischen Outskirts und du guckst so aus dem Fenster und denkst die ganze Zeit, wo ist denn jetzt die Stadt? Ist hier irgendwie, kommt hier eigentlich irgendwann mal Stadt? Weil da kamen nur so komische, abgewrackte Ziegelbauten, wenn man überhaupt irgendwas gesehen hat. Mhm. Dann bin ich irgendwann ausgestiegen, weil ich angekommen war. Und da fing es dann so ein bisschen an, kleines bisschen städtischer, aber es sieht nicht nach Stadt aus. Und es sieht das sehr, noch sehr, sehr lange nicht nach Stadt aus. Das ist wirklich strange, weil du bist eigentlich mittendrin, mitten im Zentrum, aber es sieht nicht aus wie eine Stadt. Kein Stück. Also,
also man erwartet ja, wenn man nach Amerika kommt, so eine Skyline zu sehen, ne? Weil amerikanische Städte haben ja alle immer Skylines.
Ja, St. Louis hat auch eine, aber da muss man noch 5 Stationen nach Downtown fahren. Mhm. Dann kommt dann irgendwann mal eine. Aber das Problem an dieser Stadt ist, es sieht eigentlich alles aus wie eine Vorstadtsiedlung.
Ja.
Also stell dir vor, du hast das Konzept, alle Menschen in einer Stadt möchten gerne in einem kleinen englischen Herrenhaus leben. So mit Ziegel und Holzbalken und kleiner Veranda vorne und kleiner Veranda hinten und Gärtchen drumherum und so. Mhm. Ja? Und dann baust du eine Stadt, die das ermöglicht. Und das ist dann St. Louis.
Das heißt, das klingt jetzt so, als hätte das eine Ausdehnung von, weiß ich nicht, eine Ausdehnung von einer Millionenstadt, obwohl da nur gerade mal 300.000 Leute wohnen.
Es ist riesig. Mhm. Also ja, man fährt und fährt und fährt. Und diese ganzen Viertel, das sind halt lauter so putzige kleine Siedlungen mit putzigen kleinen Häuschen. Und dann gibt's halt mal an den größeren Straßen gibt's dann mal so, ich weiß nicht mal, so dreistöckige Ziegelhäuser, wo dann die ein bisschen mehr nach Wohnhaus aussehen. Aber die Straße ist halt urbreit. Also es ist halt wirklich nichts so, wo du denkst, hui, Stadt, Verengung, strebt nach oben. Also so dieses Vertikale. Ne? Das ist ein Downtown so ein bisschen, so ein paar Blocks sind das. Und die sind auch alle sehr, sehr alt, weil St. Louis hatte so seine Blütezeit eben Anfang des letzten Jahrhunderts. Und da haben sie mal eine Zeit lang wirklich so in den 20er, 30er Jahren so ein paar richtig imposante Hochhäuser hingebaut. Aber das waren halt nur so ein paar. Aha. Und dann haben sie wieder aufgehört, weil dann ging es ja bald wieder bergab. Und das sieht man halt. Und die Stadt war, in den, also 1950 hatte sie so ihren Höhepunkt. Da hatte sie mal 850.000 Einwohner.
Okay, und die schrumpft. Heißt das, haben die Häuser zurückgebaut? Oder?
Also, das ja, teilweise, also die ganz, ganz viele Leute sind in die Vorstädte gezogen.
Ja.
Also es gibt so ein Greater St. Louis und da wohnen dann irgendwie alle, eben in ihren komischen kleinen Suburbia-Häusern, wobei auch die halbe Stadt aussieht wie Suburbia. Und es gab aber um 1950 herum, muss man sich vorstellen, das kann man eigentlich gar nicht mehr, wenn man da heute durchläuft, das muss mal richtig knackevoll gewesen sein. Mhm. Und da gab es auch richtige Stadthäuser, also so richtige, wie halt auch in London, ne? Ja. So Stadthäuser. Und es muss wahnsinnig dreckig und eng gewesen sein und keine richtigen Klos, nur Gemeinschaftsklos und so. Und stinkig halt und eklig. Und da in den 1950er Jahren kamen die Leute von der Stadt drauf, wir hauen das jetzt mal nieder und dann bauen wir mal so eine richtig geile Le Corbusier-Betonklotz-Siedlung so dahin. Ja, und dann haben die das gemacht und haben wirklich allen Ernstes da so ein Ding hingeknallt, diese Housing Projects, so ein Komplex von einem japanischen Architekten, der dann später auch das World Trade Center gebaut hat. Und das war 1954, sind da die ersten Leute eingezogen. Mhm. Und schon ein paar Jahre später hatte das so einen beschissenen Ruf, weil Drogen, alle hauen sich auf die Fresse, es ist eklig, es ist versifft, es kommt runter, es ist scheiße. Also 54 gebaut und 72 haben sie die Dinger wieder komplett niedergerissen, weil sie festgestellt haben, wir haben uns da irgendwas hingestellt, das war echt nicht okay. Mhm. Und es gibt noch so ein paar Bilder, wenn man auf Wikipedia schaut. Das war wirklich so, so mitten ins Grüne stehen dann halt so Betonriegel. Mhm. Ja. Und natürlich ohne irgendeine Art von Infrastruktur, ohne in die Stadt eingebettet zu sein, einfach nur auf so einem komischen grünen Hügel hinter irgendeinem Stadion. Und klar hauen die Leute sich da auf die Fresse. Ja. Heute wissen wir das natürlich.
Ja, klar.
Aber damals
haben wir in deutschen Städten ja auch, halt nur halt nicht in der Stadt, sondern am Stadtrand. Also
das, ja, ist der einzige, genau,
Unterschied bei uns. Ne?
Ja. Ja, das war damals halt auch so ein bisschen Stadtrand.
Ach so.
Und ja, aber es galt halt als total fortschrittliche Siedlung, aber halt wirklich nicht lange, sondern nur so für 1-2 Jahre. Und dann kippte das sehr, sehr schnell. Und,
haben die das dann wieder abgerissen oder steht es überhaupt da?
Die haben es abgerissen, komplett. Also 1972 komplett wieder dem Erdboden gleich gemacht. Und das, sie haben natürlich auch gemerkt, weil die Leute sind natürlich auch, also nach 1950 ging es halt bergab. Hm. Da brauchten sie die Wohnungen einfach auch nicht mehr. Aber dafür haben sie ein paar wirklich sehr hübsche Altbauten anscheinend niedergerissen. Naja, insofern richtig viele Altbausiedlungen gibt es da eigentlich nicht. Es gibt halt noch so ein paar Squares, aber der Rest sieht eben wirklich aus wie, entweder du hast so einen Ziegelklotz oder du hast eben wirklich so diese Suburbia-artigen Siedlungen. Mhm. Und da sind wir halt entlang, so durch diese Suburbia-Siedlungen. Und da hat halt mein Gastgeber Thomas halt auch seine Wohnung gehabt irgendwo. Und es hat halt geschüttet. Dann bin ich aus der U-Bahn, dann hat es aufgehört. Und wir sind da mit dem Koffer so einmal um die Ecke gelaufen und stellten fest, es gibt dann so Betonstreifen, die halt so eine Art Bürgersteig bilden. Und das war so pfützig und so siffig und so schlammig. Mein Gastgeber sagte dann sofort so, ja, du siehst, diese Stadt ist nicht zum Laufen gemacht. Und das sollte ich dann immer wieder feststellen an verschiedenen Ecken und Enden dieser Stadt.
Sind amerikanische Städte das überhaupt?
Nein, also St. Louis zumindest überhaupt nicht. Mhm. Das fing dann schon damit an, dass halt, wie gesagt, sein Auto noch nicht zugelassen war, weil es irgendeinen total bescheuerten Papierkrieg gibt und das in Amerika sowieso total anders funktioniert, weil du gibst halt irgendwie die Nummernschilder ab und dann hast du ein Auto ohne Nummernschild, musst mit diesem Auto ohne Nummernschild, aber zu irgendeiner komischen Abgaskontrolle, und das ist irgendwie vollkommen irrwitzig, und er brauchte so lange, das rauszufinden, und ist mit Papieren irgendwie durch die Gegend gelaufen und mit einem Auto ohne Nummernschild durch die Stadt gegurkt. Das war ein Prozess von mehreren Tagen. Insofern, wir mussten aber einkaufen. Insofern bildet man dann irgendwie Fahrgemeinschaften. Also gerade auch unter den Studenten, die haben halt auch nicht alle Autos. Weil teilweise haben die Leute halt, also die leben halt in dem Studiengang von fast alle von einem Stipendium, das irgendwelche wohlmeinenden Charity-Bürger spendieren. Mhm. Und diese Stipendien reichen halt gerade irgendwie so zum Leben, aber es ist halt ein bisschen schwierig. Und deswegen, wenn du da ohne Auto bist, hast du halt echt, das ist total komplex. Also am besten, du kennst jemanden, der eins hat, der dich ab und zu mal zum Einkaufen mitnimmt. Das haben wir dann ziemlich bald festgestellt. Also ich habe es ziemlich bald festgestellt, weil es gibt nicht wirklich sowas wie eine Infrastruktur. Mhm. Also es gibt
ich klicke mich gerade durch dein Flickr-Album zu St. Louis. Das sieht auch irgendwie überhaupt nicht einladend aus da. Das sieht nicht so aus wie so ein Ort, wo man sagt, ach, da würde ich gerne mal hingehen und gucken.
Also der erste Kommentar, den ich auf Facebook hatte, war, warum sind da keine Leute unterwegs? Ja, das natürlich sind da keine Leute unterwegs. Sie sitzen im Auto. Sie sitzen
alle im Auto, ja.
Die siehst du halt nicht. Also da laufen natürlich ein paar immer mal so durch die Gegend, beziehungsweise die einzige Ausrede, wirklich unterwegs zu sein, ist zu joggen. Mhm. Ich bin dann auch relativ bald, das Erste, was ich gemacht habe, war, ich war im Park, weil dieser Forest Park ist halt gleich nebenan. Und ich war dann halt irgendwie so am ersten Tag eh so ein bisschen platt, dass ich dachte so, naja, läufst du halt einfach ein bisschen durch diesen Park. Und der ist nicht ganz uninteressant, weil 1904 war nämlich in St. Louis Olympiade und Weltausstellung.
Oh,
und das war die erste Olympiade außerhalb von Europa, die war dort. Und halt Weltausstellung, ne, Expo.
Ist davon noch was zu sehen? Und, nee, ne?
Ja. In dem Park, in diesem Forest Park gibt es da noch so ein paar von diesen Jugendstil-Gebäuden. Also dieses eine, so einen großen Pavillon gibt es noch oben auf dem Hügel. Da werden so Hochzeiten gefeiert zum Beispiel. Oder es gibt noch ein paar kleinere Pavillons und es gibt da noch ein sehr, sehr schönes Gewächshaus. Mhm. Also so ein paar Sachen sind da noch da und auch in dem anderen, es gibt noch einen zweiten Park, der heißt Tower Grove Park. Da ist noch so ein bisschen so ein Prachtboulevard und da sind auch noch so einzelne Pavillons übrig. Also man sieht noch so ein paar Sachen davon. Aber dieser Park, dieser Forest Park hat mich wirklich ein bisschen verstört, weil ich bin da reingegangen mit der Erwartung, naja, Park kennst du so, ne? Ja. Weißt, wie ein Park funktioniert, du läufst so rum, irgendwann mal wirst du es heiß, dann läufst du unter Bäumen, dann kommst du irgendwann hoffentlich bald mal an eine Eisbude, dann kommst du hoffentlich irgendwann, hallo, Eisbude, irgendwo, irgendwann, hier vielleicht, ja? Es war der eisbudenfreiste Park, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Geil. Ist unfassbar. Ich hatte so einen Durst, ich habe mir keine Flasche mitgenommen oder sowas, weil ich dachte, naja, es ist ein Park.
Ja.
Gibt es irgendwo was?
Naja, klar, ich meine, es ist ja auch ein Geschäftsmodell im Park, Eis ja. oder Dosen verkaufen oder so. Ja.
Nein, nicht in Amerika. Also mich hat schon wirklich teilweise sehr verstört, dass es in diesem Park mehr Straßen als Fußwege gibt.
Wo läufst, Autos langfahren auch, oder
ja,
wie?
Ja, ja, du läufst also die halbe Zeit irgendwie auf Asphalt, was
das
ja auch
irritiert mich ja im Hyde Park in London schon immer so, dass da Autos durchfahren.
Ja, aber dann nur so ein paar Wege, ne?
Ja, so, ich glaube, eine Straße ist es sogar nur, oder?
Ja, das geht ja. Aber da in den Parks fahren echt ganz schön viele Autos rum. Und weil da ist, unter anderem ist da auch der Zoo.
Mhm.
Und es gibt auch ein paar Museen dort. Also das History Museum und das Art Museum sind auch in dem Park untergebracht und dann auch nochmal so ein Science Center ist auch im Park.
Und da will man natürlich mit dem Auto hin.
Natürlich fährst du dann mit dem Auto hin, lädst deine Blagen aus und parkst da. Und dann isst du halt, wenn du ein Eis isst, isst du das schön klimatisiert irgendwo drin.
Mhm.
Weil das Konzept des Draußensitzens und irgendwas wie draußen Limo trinken oder draußen Eis essen ist nicht sehr verbreitet. Das heißt, ich bin also durch diesen Park gelaufen und dachte, ich sterbe demnächst, verdurst oder mach sonst irgendwas. Und hab's dann irgendwie geschafft, ich hatte Gott sei Dank Internet und diese komische Euroflat war wirklich die beste Anschaffung des letzten Jahres. Ja, die heißt Euroflat, aber da ist Amerika mit drin.
Das ist ganz sehr praktisch.
Genau. Und habe mich dann also so durchgescrollt und habe festgestellt, es gibt ein Boathouse. Und in diesem Boathouse ist irgendwie ein Restaurant. Und dann habe ich mich da durchgewurstelt, bis ich da irgendwie an diesem Bootshaus ankam. Und da wirst du dann natürlich gleich sofort vorne empfangen und ob du gerne seated haben möchtest oder casual. Und ich so, ja, casual, ich will eigentlich nur was trinken und irgendwie ein Sandwich. Und genau das gab's da auch. Und das war dann auch ganz okay. Und da saß ich dann auch mit meiner Limo Sandwich und guckte irgendwie aufs Wasser und auf die Enten und so. Aber das war halt auch wirklich so die einzige Gastronomie in diesem ganzen gigantischen Park. Also ich war wirklich ein bisschen verstört. Es gab 3 Parkplätze, aber keine Eisbude.
Das ist echt ein bisschen seltsam.
Und auch niemand, der da irgendwie picknickt oder sich draußen aufhält. Ab und zu kamen halt ein paar Jogger vorbei. Okay, das sind halt Menschen, die Sport treiben, die haben Grund, da rumzulaufen. Aber sonst hatte halt niemand Grund, rumzulaufen.
Naja, wenn es nichts zu sehen gibt, ist ja, also da beißt sich ja die Katze dann in den Schwanz.
Naja, es gibt schon was zu sehen. Du kannst da ja spazieren gehen. Es ist ja ein Park, es ist ja schön. Du kannst zum Gewächshaus laufen, du kannst da irgendwie um die Ecken laufen und so. Das Problem ist halt eher, die Wege sind halt nicht geil, weil es sind halt Straßen.
Mhm.
Und es gibt keine Eisbuden und die einzigen Leute, die wirklich in Amerika durch die Gegend laufen, sind Pokémon-Spieler.
Sehr gut.
Das war also, immerhin. Das waren wirklich die Leute, die ich gesehen habe, die sich zu Fuß bewegen. Und die sah man dann auch immer sehr, sehr deutlich, wenn sie dann wieder irgendwo standen und so, ja. Aber ansonsten hast du halt eigentlich keinen Grund. Ja, das war schon so am ersten Tag schon mein erster Kulturschock und ich kam total aufgeregt dann wieder nach Hause und so, hey, das ist alles total groß anders. Mein vollkommen resignierter Gastgeber so, ja, willkommen in Amerika.
Jetzt wäre schon mal interessant, ob das überall in Amerika so ist oder ob du da wirklich ein Pech hattest, an den falschen Ort geraten zu sein.
Also ich glaube, ich bin an einen sehr prototypischen Ort geraten. Es ist halt mittlerer Westen. Das ist wirklich Trump-Country auch, ne? Und das ist so wirklich diese Art Provinz, wo man eigentlich nicht hinfährt, wenn man nicht hin muss. Aber wo die Leute halt echt irgendwie so bei sich sind, so, ne? Ja, also ich habe dann also mir mein Touri-Programm so ein bisschen zurechtgelegt, habe so geguckt, was man sehen kann. Und es gibt also dann noch dieses Downtown. Ich habe mir mal einen Satz aus der Wikipedia, den ich so treffend fand, hier notiert. Und zwar, die Innenstadt ist in ihrer Mitte durchzogen von Bahnlinien und Hochstraßen und besetzt mit großen Sportstätten, Einkaufszentren und riesigen Parkplätzen. Das trifft es sehr gut. Also
da ist also nichts.
Da ist schon was, wenn man dem mal eine Chance geben würde.
Ja.
Ja, also es gibt so einen schönen Prachtboulevard so. Es gibt das Gericht, das sehr hübsch aussieht. Das ist so ein bisschen wie es so weißes Haus mäßig. Was es dann auch gibt, ist das Markenzeichen ist dieser Millennium Arch. Mhm. Das ist dieser riesige eiserne, metallene Bogen. Das ist die größte freistehende Metallkonstruktion der Welt. Von irgendeinem Finnen gebaut. Da kann man auch hoch und kann dann mit so einem Bähnchen da hochfahren und dann wird man da oben rausgelassen, guckt durch so Fenster und hat halt mal so einen Blick wirklich so diese komplette Stadt entlang. Also so die Hauptachse der Stadt entlang praktisch. Habe ich auch mal ein Foto gemacht, das ist ein bisschen weiter unten. Da sieht man auch so ein bisschen durch diese Hochhäuser. Es wird auch sehr viel gebaut gerade, deswegen sieht es auch nicht so richtig einladend aus. Also rund um dieses Gerichtsgebäude sollte normalerweise eigentlich Grünanlage sein, da ist halt keine. Und unten dieser Millennium Arch steht halt ziemlich am Mississippi. Und das ist auch die einzige Ecke, wo du wirklich bis an den Fluss runter kannst. Weil der Rest vom Mississippi-Ufer ist halt zugeklotzt mit Industrie und Häfen und so. Also,
ach, das ist ja mal auch unattraktiv dann.
Das ist total unattraktiv. Also du kannst eigentlich nicht richtig an den Fluss. Es sei denn, du setzt dich in dein klimatisiertes Auto und fährst erstmal ein paar Kilometer stadtauswärts. Und da gibt's dann halt so Mississippi-Schleifen, wo man dann so hin kann. Also das ist dann aber auch schon wieder ein Natural Park. Ja, das macht man nicht so, sondern das macht man halt nur, wenn man irgendwie am Wochenende sagt, wir gehen jetzt irgendwie in die Natur. Mhm. Aber nicht einfach mal so. Und das Blöde war, da war halt auch gerade Baustelle, weil sie das neu angelegt haben. Und da war halt nur diese eine Betontreppe, die wirklich bis zum Fluss runterführt. Und da liegt so ein Mississippi-Dampfer, mit dem irgendwie, wo so Restaurant drauf ist. Und eine Bude und ansonsten irgendwie 50 Dixie-Klos. Und es war wirklich wahnsinnig unattraktiv. Und ich war einfach nur auf dieser Treppe, weil da 6 Pokestops auf einen Knaller waren. Und die Leute, wie gesagt, also die waren alle ziemlich wahnsinnig, weil du kannst halt dort wirklich nichts machen in diesem St. Louis. Das heißt, Pokémon ist da total eingeschlagen. Mhm. Ja. Und da sitzen irgendwie 50 Leute und da sind irgendwie die ganzen 6 Lokmodule die ganze Zeit auf. Und du musst halt einfach nur die Leute im Kreis laufen und pflücken. Also es war eine große Spaß und ich habe mich da mit der Dorfjugend fraternisiert.
Hast du, ich wollte gerade fragen, hast du Kontakt zu Einheimischen gekriegt und wie Konntest du rausfinden, wie die ihre Stadt finden?
Ich habe einen Kontakt zu eigentlich eher Uni-Leuten gehabt. Das waren aber meistens Leute, die auch schon mal im Ausland waren. Mhm. Und die so ein bisschen den Vergleich hatten. Ich glaube, es ist eigentlich eine ziemlich normale amerikanische Stadt, die nicht besser und nicht schlechter ist als viele andere dieser Güteklasse auch. Die Frage ist halt, also wie komfortabel man da leben kann, ist sehr stark eine Frage des Geldes.
Das ist ja überall so, ne?
Das ist aber da ganz extrem so.
Obwohl, wenn du nichts zu Fuß machen kannst und praktisch keinen, deine Seele nicht durch Spaziergänge irgendwie befriedigen kannst, ja, stimmt, dann bist du entweder abgehängt oder hast,
Ja, und es gibt dann natürlich auch, du hast dann natürlich auch den Problem des öffentlichen Raumes, weil der öffentliche Raum ist nicht wirklich dazu da, dass man, also da setzt sich halt niemand so hin, ohne Not und ohne Grund. Und die Leute setzen sich halt eher irgendwo hin, wo man was bezahlt und was isst oder so. Aber Leute, die einfach sinnlos auf Parkbänken sitzen, sind halt da nicht sonderlich verbreitet. Und dann hast du natürlich diese ganze, es kostet halt jeder Pups irgendwas. Also sprechen wir mal gar nicht von diesem ganzen Krankenkassengedöns, ja. Aber eine Kommilitonin von Thomas, die kommt aus Slowenien, Katja, und die hat einen großen slowenischen Schäferhund mitgebracht.
Ja.
Und allein schon Amerika und Hunde. Das war schon wirklich ein Thema für sich. Also sie hat diesen Hund halt sehr, sehr gut erzogen. Es ist ein Schäferhund. Sie waren in der Hundeschule und so weiter. Und sie geht mit dem auch Gassi. Amerikaner siehst du nicht mit ihren Hunden Gassi gehen.
Was machen die denn dann
mit
ihren Hunden?
Die spielen mit ihren Hunden im Vorgarten.
Ah.
So Bällchen oder so. Aber die gehen halt mit denen nicht unbedingt raus oder so. Und was ist dann, also sie wollte dann halt mal gucken, so ob es irgendwo eine Hundewiese gibt. Also wo man halt mit den Hunden mal so ein bisschen rumspielen kann. Ne? Und dann hat sie eine Hundewiese gefunden, die war umzäunt und die kostet $60 im Monat Beitrag.
Wow.
Ja, es ist wirklich das Problem des öffentlichen Raumes.
Haben die Hundesteuer da?
Das weiß ich gar nicht.
Weil dann könnte man es eventuell noch damit rechtfertigen, okay, dafür zahlt ihr keine Hundesteuer oder sowas, aber das ist schon ein bisschen seltsam.
Also das ist halt schon ein bisschen krass, ja. Aber das fügt sich halt sehr gut in dieses Bild irgendwie ein. Dieses, ich tue den Hund in mein Auto, fahre mit dem Hund zur Hundewiese und spiele dann mit ihm auf der Hundewiese Bällchen, dann packe ich meinen Hund wieder ins Auto und dann fahre ich mit meinem Hund wieder nach Hause. Das wäre so die amerikanische Art und Weise, mit diesem Hund umzugehen. Die europäische Art, mit diesem Hund umzugehen, ist natürlich eine komplett andere.
Ich glaube, die europäische Art, mit so ziemlich allem umzugehen, ist komplett anders, oder?
Ja, das habe ich dann auch gemerkt.
Also gerade wenn man so, da flog auch kürzlich was durchs Netz, mal so ein Artikel von einer, die beschrieben hat, wie Europäer mit ihren Kindern umgehen und wie Amerikaner mit ihren Kindern umgehen.
Genau.
Also ist es eben ist doch ein anderes Land, ne? Ist halt nicht, ist halt nicht alles Ellie McBeal, obwohl das von hier aus so aussieht, ja.
Und es ist mit Hunden wie mit Kindern halt wirklich sehr, sehr ähnlich. Also du lässt die nicht, du läufst nicht mit deinen Hunden durch die Gegend, du gehst auch nicht unbedingt mit denen in die Hundeschule und bringst ihnen Kommandos bei oder sowas, sondern die sind meistens halt wirklich dann auch nicht so geil erzogen. Und wenn sie halt sagt, sitzt und der Hund sitzt, und dann gucken halt alle und wundern sich, warum der Hund sitzt.
Ja.
Ne? Weil das Konzept.
Ja, weil ich es ihm gesagt habe.
Ja, klar, ja. genau.
Ja, aber was macht man denn dann 10 Tage in einer Stadt, die einen eigentlich nicht will?
Shopping Mall? Nicht will ist eigentlich. Die sind ja alle wahnsinnig nett.
Ja.
Also einer meiner Besichtigungspunkte war zum Beispiel auch der Botanical Garden. Mhm. Da musste ich mit der U-Bahn wohin fahren und dann musste ich nochmal in Busse umsteigen. Und irgendwie waren die Busse an diesem Busbahnhof so beschissen, also diese Schilder, es gab irgendwie 53 Haltestellen und da stand immer nicht so richtig dran, was da jetzt eigentlich wo hält. Und ich habe mich dann so durchgefragt und habe dann den Fahrer gefragt, so fahren Sie bis zum Botanical Garden? Und ich habe mich dann also sofort natürlich geoutet als, ich bin hier der Touri, also ja. War ich ja eh schon, weil ich war ja weiß. Und dann hat er mich halt wirklich erstmal so, ach ja, ja, fahren Sie, ich halte dann extra noch hier für Sie an, da müssen Sie nicht so weit laufen. Und auf der Rückfahrt, ich gebe Ihnen jetzt noch einen Fahrplan mit, auf der Rückfahrt können Sie entweder hier oder gucken Sie da, wo die drei Jungs auf der Bank sitzen, da können Sie auch einsteigen, da kommt dann auch noch öfter einer. Und wie finden Sie es hier verwirrend mit den Verkehrsmitteln oder so, ne? Mhm. Also der war wirklich interessiert, so wie ich das fand und wie ich zurechtkam und so. Und ich so, nö, ich komme ja zurecht, ich kann ja jeden fragen, so, ne? Also es ist nicht so, dass die Leute unfreundlich sind, ganz, ganz im Gegenteil. Jeder ist wahnsinnig nett und wahnsinnig bemüht und guckt auch wirklich drauf, dass du zurechtkommst und dass du nicht verloren gehst und geben dir noch ein Zettelchen mit und malen es dir nochmal extra schön auf und so, ja. Also die finden das schon ganz toll, dass du da bist mhm. und freuen sich auch. Und der Botanical Garden ist auch wirklich toll. Also das ist so einer der ältesten in Amerika. Und der hat ein lustiges Feature, nämlich das Klimatron nennt sich das Ding. Mhm. Und zwar ist das eine geodätische Kuppel.
Ah.
Ja, also diese geodätischen Kuppeln sind ja so ganz in Leichtbauweise gebaut und so ganz rund, aber aus Glas. Mhm. Nicht besonders groß. Also wenn man so einen Palmengarten in Frankfurt gewohnt ist, denkt man so, naja. Aber schon so ganz, ganz nett und ganz schön gemacht.
Das ist halt architektonisch gepflegt. Eindrucksvoll halt auch, ne?
Architektonisch total interessant. Und diese Kuppel war übrigens das Vorbild für die Glaskuppeln in Silent Running, falls dir der Film was sagt.
Das ist mit diesem, mit diesen Robotern, Huey, Dewey und Louie, ne?
Genau. Und die Kuppel in dem Botanischen Garten, die von da hat der Regisseur die Form sich abgeguckt. Genau, und da ist halt ein Gewächshaus drunter. Und das ist alles wirklich putzig und nett und schön gemacht und super gepflegt und so, ja. Das ist alles schon. Also die gucken schon so in ihren Kleinigkeiten, dass es irgendwie nett ist. So, gerade was so Blümchen angeht und sowas. Also es ist schon alles sehr, sehr gepflegt und auch die Vorgärten und so. Das ist alles, wird immer regelmäßig gemäht und so, ja. Aber es ist natürlich auch sturzlangweilig.
Ja.
Zu einem ziemlich großen Teil. Ich glaube, ich würde da sterben, wenn ich da jüngerer Mensch wäre. Weil ich halt wirklich wahrscheinlich komplett, also da schläft dir halt einfach der Schädel ein, ne?
Naja, was werden die machen? Die werden da ja schon irgendwie Gaststätten haben und sowas. Mhm, da fährst du halt mit dem Auto hin, ne?
Oh ja, das kann ich dir erzählen, ja. Also das Schöne an der Stadt ist schon mal, du bewegst dich eigentlich nur im Kern so entlang der Metrolinie. Mhm. Dann kannst du noch ein Stück nach Norden, ungefähr bis Delmar Boulevard, da kommen wir dann noch hin. Das ist so ein bisschen die einzige Fußgängerzone. Mhm. Also es ist eigentlich keine Fußgängerzone, aber es ist so die einzige Geschäftsstraße. Und dann ist unten im Süden ist der Botanical Garden und der Tower Grove Park. Und dann ist da nochmal so ein bisschen das Hipster-Stadtteil, das heißt The Grove. Da ist auch die Deutsche Brauerei, die ist ganz wichtig. Da wird noch drüber zu reden sein. Erinnere mich bloß an die Deutsche Brauerei.
Okay.
Und aber außerhalb dieser Kernzone ist eigentlich No-Go-Area. Da geht keiner hin. Da wohnt der schwarze Mann.
Mhm.
Das ist, da wird es dann recht schnell irgendwie so ghetto-mäßig.
Mhm.
Und also da, es gibt keinen Grund, da hinzugehen. Und niemand geht dorthin. Und da gibt's auch nichts.
Ja, aber es muss doch in dieser Stadt irgendwie sowas wie Nightlife geben oder so. Da wohnen 300.000 Leute, die.
Ja, also was ist, wir sind mal essen gegangen zum Beispiel, da sind wir hingefahren natürlich, zu einem sehr berüchtigten Gedingse, das heißt Pappy's Smokehouse, das ist, wo man so hingeht. Und die machen halt so große Brocken Fleisch, haben halt so geschmorte Rippchen und Pulled Pork und Gedönse.
Barbecue halt.
Barbecue, genau. Und da stellst du dich in eine gigantische Schlange und dann kriegst du das relativ schnell. Und dann kriegst du das halt in so Papierzeug. Und dann hast du 5 Soßen auf dem Tisch und dann haust du das rein und bist halt in einer halben Stunde wieder draußen. So. Das ist halt so die sehr, sehr amerikanische Art und Weise. Oder Salt and Smoke auf dieser Geschäftsstraße ist auch so, wo du so Pulled Pork und Riesenhaufen und sowas kriegst. Und es ist halt ein bisschen umständlich, weil es ist immer sehr voll und du musst dann immer Schlange stehen und so. Also du hast irgendwie das Gefühl, du hast eine totale Unterversorgung überall an irgendwelchen Möglichkeiten. So.
Ist das denn auch so oder hat man nur das Gefühl?
Ich weiß es nicht. Also jedes Mal, wenn wir irgendwo standen, standen wir Schlange. Das war ein bisschen nervig. Die Stadt hat ja auch ein recht eigenes Klima. Also du hast die ganze Zeit schön Sommer, Sommer, Sommer. Es ist so halb am Rande zum Subtropischen hin. Und irgendwann im Frühjahr und im Herbst macht es halt so Krach, Bumm. Und momentan sind es minus 16 Grad. Ja, also da geht es dann sehr, sehr schnell sehr runter und dann wird es sehr, sehr kalt. Und dann ist es irgendwie 3 Monate sehr, sehr kalt und dann macht es wieder Krach, Bumm und dann schaltest du eigentlich praktisch wieder die Klimaanlage an. Mhm. Also Frühjahr und Herbst gibt es nicht wirklich, es gibt halt Sommer und Winter. Und ich war halt so im September da und das war eigentlich, also für meine deutschen Begriffe, sehr angenehm. Es waren tagsüber so meistens 28, 30 Grad, nicht zu brüllend heiß. Abends war es dann recht angenehm, so 22 Grad. Und was hätte ich Bock gehabt, mich irgendwo in einen schönen Biergarten zu setzen?
Ja. Ja. Womit wir bei der Brauerei wären?
Ich mit meiner total idiotischen, romantischen, europäischen Vorstellung will draußen sitzen.
Ja.
Nein. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss dieses Konzept des Draußensitzens.
Aber das wäre ja dann eine Marktlücke.
Das macht ja keiner. Also, ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber wir sind zum Beispiel in den Pub gegangen, an dieser Geschäftsstraße, wo halt auch das bisschen Nightlife ist. Da ist ein Pub, der heißt Three Kings. Und da haben die sich immer getroffen. Und das Ding ist riesengroß. Es ist ein bisschen unterteilt, aber es ist riesengroß. Es ist verkachelt. Du kannst wahrscheinlich mit dem Schlauch durch einfach so. Dadurch ist es gigantisch laut, weil halt der Schall immer so widerhallt. Es ist klimatisiert auf 16 Grad. Und du sitzt in diesem dunklen, lauten Ding, brüllst dich an, frierst dir den Arsch ab und denkst dir so, wie wahnsinnig gerne würde ich jetzt unter einem Kastanienbaum in einem Biergarten sitzen. Ja. Aber es gibt's halt nicht. Deswegen stand ich die ganze Zeit draußen bei den Rauchern. Weil da war es echt angenehmer als drin. So. Aber aus irgendwelchen Gründen scheint der Amerikaner es total okay zu finden, in so einem Kühlhaus zu sitzen. So im Abwaschbaren am super lackierten Holztisch auf dem platten Boden an der platten Wand, die auch irgendwie kalt ist. Und sitzt da halt bei 16 Grad und friert sich den, naja, die frieren ja nicht komischerweise. Also ich friere da und da stehe ich halt wirklich echt lieber draußen, lass mich ein bisschen, also das ein bisschen anqualmen und hab aber halt draußen, ne? Und die Brauerei ist genauso, sie haben so einen Balkon halt, aber das meiste ist halt wirklich so diese große Halle. Und das war ganz geil. Weil ich kenne ja auch den Studienleiter, der diesen Studiengang dort initiiert hat. Das ist der Matthias Göritz, das ist ein Schriftsteller, bei dem mache ich seit Jahren jedes Jahr immer einen Schreibworkshop in Thüringen. Und der kommt auch hier aus der Gegend, also ich habe den an der Frankfurter Uni kennengelernt. Und den hat es irgendwie dahin verschlagen an diese Uni, weil die haben auch ein riesengroßes German Department. Da sind auch immer Journalisten und machen dort, also ich glaube, die halbe deutsche Journalistenlandschaft hat dort schon Artist in Residence gemacht und haben da, also haben ganz viele deutsche Gäste immer, die da am German Department lehren. Und wegen dem war ich, also der hat eben meinen Freund da hingeholt, den Thomas, und ich kannte die halt beide. Und wir sind dann zu dritt zur Urban Chestnut Brewery gegangen. Die ist da direkt in The Grove, in diesem Hipster-Viertel. Mhm. Und kam rein, also es war eine riesige Halle. Und das war erstmal so ein Futterausgabe-Dingsi. Da muss man erstmal bestellen, was man haben will. Und da habe ich erstmal schön Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffelbrei, so, ne? Was man halt so hat.
War das so, dass es dem Deutschen gefällt? Oder der Deutschen?
Es war natürlich auf so eine hippe Art Deutsch, ne? Okay. Also du kriegst das dann halt alles schön hingepumpt auf so einem, natürlich nicht auf dem Teller, sondern auf so einem Holzbrettchen, so, ne? Und also es ist halt so, Deutsch ist da aus irgendwelchen Gründen wahnsinnig hip und es ist jetzt nicht so, wie es bei Oma ist, ne? Okay. Sondern es ist eher mehr so wie.
Ja, wie es in Berlin in einem Hipster-Brauhaus ist, wahrscheinlich genau, ist halt auch genau, nicht anders.
Genau.
Ja.
Exakt. So. Und die haben dort eben wahnsinnig geiles Bier. Also die haben auch einen deutschen Braumeister, der sich da irgendwie hin verschlagen hat. Und der hat, also in der Stadt, die größte Brauerei in der Stadt ist Anheuser-Busch.
Ah, kennt man ja. Hm.
Genau. Also die gibt's da seit 1870. Eberhard Anheuser aus Bad Kreuznach und sein Schwiegersohn, der Adolphus Busch aus Mainz-Kastell. So, die beiden haben sie also natürlich Hessen, ja, weil im 19. Jahrhundert ist da irgendwie halb Hessen hin emigriert. Und die haben da halt Anheuser Busch. Und das heißt, wenn du irgendwie in Amerika als deutscher Brauer oder so darüber kommst, dann ist eine gewisse Chance, dass du bei Anheuser Busch landest. Mhm. Und zwar eben bei dem Braumeister auch. Und dem wurde es dann aber irgendwann zu blöd, hat gesagt, der macht sein eigenes Ding und hat dann eben diese Urban Chestnut aufgemacht.
Ah, ja.
Und macht richtig geiles deutsches Bier. Also geiles deutsches Bier. Ich bin ein großer Fan vom dunklen Dorfbier geworden.
Dunkles Dorfbier? Heißt es auch dunkles Dorfbier?
Nein, das heißt Dorfbier.
Okay.
Und das ist halt ein dunkles. Und hab dann mal mein Dorfbier schön bestellt, war wunderbar.
Dunkles Dorfbier. Ich würde es dunkles Dorfbier nennen, einfach nur, damit die Leute Schwierigkeiten haben, es auszusprechen. Das macht's noch hipper.
Ich habe so konsequent meinen deutschen Akzent raushängen lassen. Ich komme mir so hip vor.
Drei Dorfbier, bitte.
Ja, wunderbar. Bitte schön.
Bitte schön. Ah, genau, ein Umlaut, immer schön.
Weil das Ö können sie ja nicht. Genau. War toll. Und da haben wir dann gegessen und das war auch alles sehr, sehr hübsch. Aber natürlich drin und das war klimatisiert und
natürlich.
Ist halt in so einer Halle und so. Weil draußen, man macht halt nicht draußen. Draußen ist böse aus irgendwelchen Gründen. Was ich wirklich nicht verstehe.
Draußen laufen Verbrecher rum, weiß man doch.
Ja,
aber bisher klang jetzt bisher so, als wäre die Brauerei so das Highlight deiner Reise gewesen.
Ja, warte mal. Es gibt noch ein Highlight. Also wenn ich mir das alles hier so angucke, ja, die Brauerei war ein ziemliches Highlight, das stimmt. Aber ich habe auf Twitter immer so ein bisschen mitgeschrieben, was ich mache und wo ich bin. Und dann hat mich der Chris Marquardt angetwittert,
ja.
Der nämlich auch schon mal in St. Louis war.
Der war schon mal überall.
Und der hat mich angetwittert und meinte, du bist in St. Louis, geh ins City Museum. Egal was du machst, geh ins City Museum. Und ich war schon von diesem History Museum so ein bisschen angeödet, obwohl ich irgendwie also einiges ein bisschen gelernt habe. Ich habe mir schön natürlich die Dauerausstellung angeguckt, habe gelernt, dass in St. Louis irgendwie die ganzen Pelzhändler, das war das Last Frontier vor der Wildnis praktisch, vor dem Westen. Und die ganzen, also so diese Lewis und Clark Expedition ist da losgelaufen, die ganzen Pelzhändler hatten da so ihren Stand und Stützpunkt. Also es war so vor der Prärie der letzte Punkt eigentlich so. Damit sind die eigentlich auch reich und groß geworden. Und dann kamen natürlich die ganzen Deutschen mit ihrer Geschäftstüchtigkeit. So. Und dann dachte ich so, oh, was kann ich denn im City Museum noch lernen, Alter? So, und dann bist du downtown. Und das ist eine alte Schuhfabrik gewesen, dieses City Museum. Wir sind da zu zweit hin, also Thomas und ich, weil er meinte, er kennt es auch noch nicht, geht da mal mit. So, und das ist so ungefähr alles, was du nicht erwartest. Das City Museum wurde von einem Künstler-Ehepaar ins Leben gerufen. Also er heißt, habe ich mir rausgeschrieben, Bob Cassily und seine Frau. Und die haben das Ding in jahrelanger Kleinstarbeit ausgekachelt, ausgebaut, ausgedengelt, hinmodelliert. also das ist kein Museum, das ist ein gigantischer Indoor-Spielplatz mit Kunstpotenzial. Mhm. Also es gibt so einige Ecken, die sind so mit Mosaik ausgekleidet und dann gehen da so Gänge aus abgeschliffenen, bizarr geformten Ästen durch. Oder du hast welche, die sind so Schächte, die sind irgendwie aus Eisenkonstruktionen zusammengeschweißt. Ja. Und dann gibt's innen so einen großen Schacht. Und zwar haben die Schuhe, wenn die produziert wurden, immer über so Eisenrutschen von einem ins nächste Stockwerk runtergeschubbt. Und diese Eisenrutschen haben sie zusammengebaut zu einer gigantischen, also zu mehreren gigantischen spiralförmigen Rutschen. Du kannst hoch in den 10. Stock laufen und kannst dann 10 Stockwerke einfach runterrutschen.
Geil.
Zieht besser Hosen an und keinen Rock. Das war eine schlechte Idee von mir. Es ist wirklich, wirklich geil. Und es gibt da eine Sicht, wenn du so in diesem Innenhof bist. Das ist sehr, sehr schmal und sehr eng und sehr hoch. Und da ist dann von diesen Spiralrutschen rechts und links, die gehen da so runter. Und an der einen Front ist noch eine alte Orgel montiert. Und da bist du dann endgültig, stehst du dann erstmal eine halbe Minute da, hast den Mund offen und denkst so, ich habe es gefunden, das ist da, wo der wilde Wissenschaftler immer sitzt mit seinem verstrubbelten Haar, Zombies baut und die Weltherrschaft.
Ja.
Genau, hier ist es, hier, das, da, hier. Und man kann da auch überall hin und muss aber halt immer sich so ein bisschen durch diese Gänge winden und durchklettern. Das ist alles wirklich sehr, sehr labyrinthisch. Und dann gibt es noch Ecken, wo alte Spielautomaten aufgebaut sind.
Was genau ist die Ausstellung?
Es gibt keine.
Es geht ums Erleben.
Es geht ums Erleben.
Okay.
Es geht ums Erleben. Es ist immer wieder, es gibt zum Beispiel eine Ecke, da sind alte Architekturfragmente aus der Stadt aufgebaut. Also so riesige Karyatiden, also so Stützfiguren und Bögen und Gedöns und also wirklich so wie so ein Riesenbauklötzchen-Spielplatz. Dann ist wirklich die Ecke mit den Automaten, mit so alten Spiel- und Flipper-Automaten. Da blinkt's und wuselt's und leuchtet es ganz, ganz wild. Es gibt dann immer wieder Ecken, wo so winzig kleine Mikrosammlungen von irgendwas sind. Ich weiß nicht, irgendwie Eisfiguren oder so, ja. Es gibt auch ein kleines Naturalienkabinett mit irgendwie ein paar Pflänzchen und Vögelchen und Gedöns. Aber es ist eigentlich kein Museum, es ist eigentlich wirklich ein Spielplatz und ein Ort, wo du dich bei Regen oder gut klimatisiert bei Sonnenschein natürlich, wo du deine Kinder einfach hinschicken kannst und die sind beschäftigt. So. Aber wenn du erwachsen bist, langweilst du dich halt echt auch nicht.
Oh.
Weil es ist so schön gemacht. Ich glaube, da muss man dann wirklich mal einen Link in die Shownotes setzen und da mal, also es ist so krass. Es gibt dann auch noch so ein Teil außen und einen Dachgarten gibt es noch und da steht dann irgendwie so ein Flugzeug und dann hängt da irgendwie ein Riesengedöns noch vor dem, habe ich eigentlich ein Foto davon? Ich glaube gar nicht mal. Also hängt da irgendwie noch ein Riesengerüst vor dem Haus und so. Also du kannst da überall hin, kannst da überall entlang klettern und du bist beschäftigt, deine Kinder sind beschäftigt und es ist auch noch schön. So, also City Museum ist wirklich einer der irrsten Orte, die es, glaube ich, so gibt.
In St. Louis oder auf der Welt?
Also,
oder?
Ja, doch, so überhaupt, ja. Cool. Also das ist schon sehr, sehr cool. Irgendwie hat dieser Bob Cassily, dieser Künstler, hat auch noch ein zweites Projekt gehabt. Hat er leider vor seinem Tod nicht mehr fertigstellen können. Und zwar ist das Concrete World. Das ist ein bisschen außerhalb der Stadt, in so einem alten Zementwerk. Und da gibt es dann riesige Bagger und Maschinen und Gedöns und so. Und aber auch Betonskulpturen. So, weil er muss ja, ist ja Künstler, ne? Also er will halt, dass Leute spielen. Er will aber halt auch seine Kunst machen. Und das scheinen sie jetzt, was ich halt auf Wikipedia und so nachgucken konnte, das scheinen sie jetzt fertig zu bauen auch. Also das ist momentan in Production.
Mhm.
So. Also auch die komischste, seltsamste, eigentlich langweiligste Stadt. Ich meine, mir war das sowieso ganz recht, weil irgendwie, ich habe den Sommer durchgearbeitet und ich habe dann gedacht, so 10 Tage einfach in einer Stadt, die mich nicht wahnsinnig fordert, klingt super attraktiv. Und ich laufe halt einfach durch die Stadt und durch die Straßen und mache Fotos und so. Und das reicht jetzt auch völlig. Aber sogar so eine Stadt, wo du denkst, so, naja, die fordert mich halt überhaupt nicht, sogar die hat dann noch irgendwas, wo du denkst, geil.
Ich sehe gerade, es heißt also, übrigens nicht Concrete World, sondern Cementland.
Ah,
was irgendwie.
Daneben. Ja, Cementland.
Ja, ja. Man kriegt so einen Eindruck davon, was er davor hatte, ja. Okay, selbst der übelste Ort oder selbst der auf Anhieb wenig einladende Ort hat immer noch irgendwie eine Besonderheit, über die es sich zu erzählen lohnt. Aber für wie lange würde ich nach St. Louis fahren wollen, um mir diese Stadt mal anzugucken? 3 Tage?
Ja, das reicht eigentlich. Also einen Tag bist du im Park, einen Tag guckst du dir Hipster Grove an und ja, und dann bist du Downtown so, ne? Mhm. Also so rasend viel gibt's da nicht zu sehen, aber ich bin halt einfach auch dann mehrmals Downtown gegangen und ich bin halt auch mehrmals durch die Uni gelaufen, weil ich da immer wieder natürlich, wir haben uns dort getroffen irgendwie und dann haben wir da noch was gegessen und so, weil das ist halt, die Uni ist halt auch sehr, sehr hübsch, das ist so eine richtige alte, wann ist die gegründet worden? Die 1853, also so eine richtig schöne, so eine Zieluni, ne? Mhm. Mit Türmchen, Uhrtürmchen an allen Ecken und Enden und so richtig so, sieht sehr englisch aus noch. Die heißt Washington University of St. Louis, abgekürzt Wustl.
Und ich sehe gerade, es liegt an der Route 66.
Es liegt auch an der Route 66, genau. Also das war mal so als, eben als Weg in den Westen, ja, war das mal so eine ganz, ganz wichtige Stadt. Auch viele Siedler haben sich von dort aus auf den Weg gemacht. Das war eigentlich immer mehr eine Stadt so zum Durchfahren als zum Verweilen, wobei dann, also wie bei allen Handelsstädten, ich meine, Frankfurt ist ja genauso entstanden mit eben 2 Handelswegen. Mhm. Aber da bleiben dann halt immer Leute hängen und denken, sie können irgendwie, sie machen was auf, sie brauchen Bier, sie handeln mit irgendwas oder so.
Ja, wobei in Frankfurt haben sie es sich gemütlich gemacht und in St. Louis offensichtlich nicht, ne?
Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit meinen europäischen Maßstäben, ob ich da irgendwie einen richtigen Gemütlichkeitsmaßstab habe für so eine amerikanische Stadt. Ja, ich finde zum Beispiel auch chinesische Städte wahnsinnig anstrengend. Wir hatten es ja schon davon. Mhm. Weil es halt einfach so wahnsinnig dicht ist und man so überhaupt keinen Platz hat. Also das, was man in St. Louis zu viel hat, nämlich Platz, hat man in China zu wenig. Also da hängen dir die Leute permanent am Schürzenzipfel und du hast überhaupt keine Distanz. Und also das ist mir auch zu anstrengend, aber die Leute, die wollen es so. Es geht ihnen da gut, sie finden es gut, finden das prima. Und in St. Louis ist es halt auch total okay. Ha, wir haben noch nicht über das Einkaufen geredet, genau.
Genau, die Fußgängerzone habe ich hier auch noch auf dem Zettel stehen. Ja.
Genau, die Fußgängerzone. Also die Fußgängerzone, das ist Delmar Boulevard. Das ist da, wo eben der Pub ist. Und da gibt es dann auch so ein paar Hotel, Nightclub-artige Dinge, aber jetzt auch nicht so richtig. Und was es dort gibt, ist das Blueberry Hill. Das ist, eventuell kennst du einen gleichnamigen Song, so, ne?
Das ist
Blueberry Hill, ja.
Von wem ist denn der nochmal? Ist das Chuck Berry? Chuck Berry kommt aus, ne?
Ja, genau. Und das ist, und das Blueberry Hill ist eben genau dort in der Delmar Boulevard von St. Louis.
Fats Domino auch, übrigens.
Ja. Das ist das, worüber es in diesem Lied geht. Das ist aber eigentlich der schlechteste Pub natürlich in der ganzen Straße. Aber einstmals legendär und das spielen da halt immer noch irgendwie ziemlich viele Lokalgrößen so. Und was auch da ganz lustig ist, die haben komischerweise hat St. Louis dann doch ein Recht, also trotz seiner Provinzhaftigkeit und Pissigkeit eigentlich, eine sehr hohe Dichte an berühmten Menschen, die dort gewohnt oder gewirkt haben. Mhm. Und deswegen gibt es auch so einen kleinen Walk of Fame halt an diesem Delmar Boulevard. Also da sind dann auch so kleine Sternchen und da steht dann auch drauf, welche Söhne und Töchter der Stadt da geschrieben oder gearbeitet haben und so. Und das sind dann doch einige, die man kennt irgendwie. Also ich habe mir jetzt niemanden direkt aufgeschrieben, ja, aber nee, ich bin dann schon so bei jedem fünften Stern so, ach, ja, guck mal hier.
Miles Davis, ui, siehst du, Chuck Berry, ja, Miles Davis, Chuck Berry.
Ja, das war mal musikalisch auch nicht so ganz unwichtig da scheinbar. Also man stolpert immer wieder mal über St. Louis als irgendwie kultureller Impact für irgendwas.
Mhm. Und apropos kultureller Impact, was ist denn jetzt mit Shopping?
Shopping. Ja, wir haben ja versucht, Essen zu kaufen. Mhm. Also Essen ist eine Katastrophe. Es ist, wenn du was haben willst, ist es wahnsinnig teuer. Also das Blöde ist halt, wenn du auch dreimal Hamburger gegessen hast, dann denkst du, ja, geile Burger, aber kann ich jetzt mal irgendwas anderes haben? Mhm. Ein Problem war, ich war im Hipsterviertel, also in diesem Grove, und ich habe zweimal versucht, im Grove, im Hipsterviertel, in einem wirklich schicken Café, einmal in einem sehr netten kleinen Kaffeehaus mit so Sperrmüllmöbeln und so, also sah sehr Berlin aus, und in einem vegetarischen Restaurant. Ich habe zweimal versucht, Quiche zu essen.
Ja.
Ich bin verzweifelt. Wir haben alle, wenn wir denken, wir haben Lust auf Quiche, wir haben alle so ein Bild im Kopf. Da ist so diese Mürbeteigkruste, dann ist da so schön 5 Zentimeter aufgestapelt irgendwas mit Ei und Spinat und so. Und nebenbei liegt so ein gigantischer Bergsalat.
Mhm.
Ja, also so das, was ich im Kopf habe, wenn ich denke, ich habe Bock auf Quiche. Und dann kommst du da hin und du kriegst in schöner Regelmäßigkeit ein Tellerchen, vielleicht noch ein Schüsselchen mit Rucola. Und auf diesem Tellerchen liegt ein blässliches Objekt, was aussieht wie ein sehr, sehr flacher Käsekuchen. Also so 1,5 Zentimeter hoch. Und da befindet sich ungefähr pro Quadratdezimeter so ein winziges Stückchen Paprika. Und das ist dann der Gemüseanteil.
Käsekuchen mit Paprika.
So, oder du guckst es so an und denkst, wollt ihr mich verarschen? Ich bin hier in einem fucking Hipster-Café. Ich will eine Quiche haben mit richtig dickem, fetten, bröseligen Mürbeteigrand, so, der so abbröselt, wenn man ihn anfasst. Und so fetten Spinatschichten und so.
Ich sag's dir, wenn das alles nichts mehr ist mit uns, dann gehen wir nach St. Louis und machen da einen ordentlichen Laden auf.
Ja, ich war wirklich kurz, ich hab gedacht so, Kinder, das ist Quiche, das kann jeder.
Ja.
Habt ihr überhaupt keine Maßstäbe? Für gar nichts. Also Kaffee haben sie mittlerweile hingekriegt, Gott sei Dank. Also es gibt an diesem Delmar Boulevard gibt es einen Kaffee-Nerd-Kaffee, wo sie da mit ihren Hario-Filterchen rumtun.
Vorsichtig,
weißt du, so
die, vorsichtig, ne? Immer. Genau. Ja, genau.
Und ja. Also das kriegt man, und da hat es auch eine Riesenkarte, wo du ja genau sagen kannst, welche brasilianische Plantage du haben willst, mit wie viel Säure und so. Also das haben sie mittlerweile, Gott sei Dank. Da gibt es dann auch immer so einen Kuchen des Tages. Da habe ich dann auch fast jedes Mal, bin ich dann da gestrandet. Aber meine Suche nach einem ordentlichen Quiche, weil du willst ja nicht immer nur Burger und Pulled Pork, es war schwierig. Es war echt schwierig. Wollten wir natürlich Essen einkaufen gehen, weil man will ja morgens mal ein bisschen frühstücken, Brötchen haben, Honig haben und so weiter. Und dann gehst du in diesen Walmart und mein Gastgeber sagte so, du kaufst hier nichts, außer Kosmetika,
Klopapier, Müllbeutel,
Gedöns, ja, Zeug, Spülmittel, so. Und ich so, okay, guck mal, die haben hier Honig. Weißt du? Nein, aus, stell den Honig wieder hin. Das ist alles scheiße. Ja, sie hatten halt wirklich auch nur so 2 Döschen irgend so generischen Plastikhonig, aber dafür einen gigantischen, riesigen, stadtgroßen, doppelseitigen Gang mit Tiefkühlpizzen.
Ah ja.
So die Art von Walmart war das dann halt. Und es gab auch eine Kuchentheke, aber da gab es alles nur in sehr, sehr bunt. Mhm. Also da gab es so Skelettkuchen, weil es ging auf Halloween zu. Und so Muffins mit Kürbismotiven drauf und so. Also halt auch nichts, wo du denkst, so ah geil, lecker, sondern eher so, bringst du deinem Kind mit? Weil schmeckt ja eh nicht. Und in diesem Walmart gibt's halt auch alles, was es sonst nirgendwo gibt, weil ich meine, sowas wie ein Fachhandel ist schwierig. Das Einzige, was ich wirklich an schönem Fachhandel gefunden habe, war ein Einrichtungsladen und einen Zeichen- und Papierladen. Mhm. Also sowas, das gibt's dann so Kurzbedarf mit Zeichenstiften und Papier und Gedöns und so. Der war auch echt toll und so, der war super. Aber ansonsten kaufst du halt alles in diesen Walmarts, die irgendwo am Arsch der Welt liegen, gehst über einen gigantischen Parkplatz, da läuft man ja dann scheinbar doch irgendwie mal. Und dann läufst du halt mit deinem Einkaufswagen durch diesen gigantischen Walmart. Ich mir denke, so willst du eigentlich ein Taxi haben, um nach da hinten zu kommen. Und da kauft man wirklich alles bis hin zu Fahrrädern. Mhm. Also die haben halt alles, ne? Und da gibt es dann auch so andere Supermärkte, die haben dann so ein bisschen mehr das Gros. Da kriegst du dann auch so deine Autoreifen und sowas. Und halt alles in so Riesensäcken. Und das Seltsame ist, also die ganzen Sachen gibt es auch immer in so lustigen Plastikpackungen, ja. Zum Beispiel so Riesencontainer Milch oder sowas. Mhm. Und Thomas meinte mal, also egal wie oft er es geschafft hat, diese Milch nicht aufzubrauchen oder zu vergessen oder sowas, ihm ist noch nie eine Milch schlecht geworden.
Ja, gut sterilisiert.
Ne? Ja, es ist alles total super sterilisiert. Auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was sie mit dem Rucola in diesen Tüten machen. Bei uns ist da ja immer mal so ein gammeliges Blatt dabei. Mhm. Und nach 3 Tagen sind da 10 gammelige Blätter drin, also bei mir zumindest. Dieser Rucola ist auch am 5. Tag immer noch geruchsneutral und ungammelig.
Wahrscheinlich dann auch entsprechend geschmacksneutral, oder?
Ja. Aber ja, also keine Ahnung, was sie damit machen. Ich verstehe es nicht. Also die ganzen Lebensmittel haben irgendwas an sich, dass du ihnen als Europäer eigentlich nicht über den Weg traust. Mhm. Und die einzige Möglichkeit, wo du hingehen kannst und einkaufen und denkst, so, es ist nicht alles total komisch, ist bei Trader Joe's.
Trader Joe's Aldi. Gehört.
Ja, Trader Joe's ist ja Aldi. Genau, die gehören zu Aldi.
Nee, gehören die und zu Aldi? Die nee, das dann, ist der Aldi in Amerika, ne? Oder wie?
Ja, aber die sind total anders.
Ach so.
Also Trader Joe's.
Weil bei uns bei Aldi gibt es teilweise Sachen von Trader Joe's.
Ja.
Die Nüsschen
aber die
und
haben,
so.
Ja. Die haben nicht viel gemeinsam. Okay. Also wenn du dann so ein Einkaufszentrum weiterfährst, kommst du zum nächsten gigantischen Parkplatz und da hat es dann wieder gigantische Märkte und da ist dann auch ein Trader Joe's. Und Trader Joe's ist im Prinzip in Amerika der Ökomarkt.
Ach.
Du kommst da rein, es ist alles erstmal so aus Kiefernholz gezimmert, das sieht aus wie Ikea oder wie selbstgebaut, ja, so Marktbude oder so. Ne, so Lebensmittelmarkt irgendwo mit
Öko. Ich sehe gerade, das gehört ja wirklich Aldi.
Mhm. Und es sieht aber nicht aus wie Aldi, sondern die haben die ganzen Sachen, die du haben willst. Sowas wie italienische Salami, Mozzarella, Feta-Käse, also einen ordentlichen Feta-Käse, Brotaufstrich. Mhm. Die haben gescheiten Honig, die haben ordentliches Gemüse, das nicht irgendwie Plastikampel-Paprika-mäßig abgepackt ist, sondern was halt irgendwie da liegt, wie es halt normalerweise da liegt, also wie es halt appetitlich ist. Die haben die ganzen Sachen, wo du denkst, so, ach geil, ja, ach, Sea Salt Brownies in Großpackung, geil, nehme ich auch noch mit. Und die sind alle irgendwie eben in diesen Holzregalen, dass es halt wirklich aussieht wie selbstgezimmert. Es sind nur junge Leute da drin.
Ja.
Also so Duttmädchen und so,
ja,
ne?
Ja.
Die gehen alle zu Trader Joe's. Und dann haben die auch so ganz liebevoll selbstgemalte Etiketten, wo dann draufsteht Öko-Honig 3,99 oder so. Naja, kostet ja nicht 3,99, kostet dann 6,99. Weil es ist alles, also die Preise sind so, das ist nicht Aldi. Die Preise sind nicht Aldi.
Okay.
sondern wenn du ordentliche Lebensmittel in Amerika haben willst, kannst du halt nur zu Trader Joe's gehen. Und es gibt noch einen teureren, wo es auch ordentliche Sachen gibt, aber wie gesagt, die ist total unerschwinglich. Mhm. Aber die meisten Leute, die ein bisschen Anspruch haben oder die auch selber kochen wollen, ja, die nicht nur Fertigsachen haben wollen, sondern die selber auch sagen, ich koche heute was, die gehen zu Trader Joe's. Und das ist, würde ich mal sagen, teurer als bei uns Rewe.
Okay.
Es ist wirklich, also du kommst da.
Aber Walmart ist dann entsprechend billig. Also dieses ganze Produced Food ist entsprechend günstig.
Okay. Es ist günstiger, es ist günstiger. Aber es ist halt auch, ne, du legst es hin und fragst dich schon, ob das jetzt nach 3 Wochen mal langsam fängt, Schimmel anzusetzen oder nicht. Aber da frisst du dann halt Dreck, ne? Und wenn du selber kochen willst, wie halt, da gehst du halt zu Trader Joe's und da ist es halt teuer.
Ah.
Und das ist dann schon immer so ein bisschen erschreckend. Und die sind dann halt alle zu Trader Joe's gegangen, weil alle wollten irgendwie lieber selber kochen. Und das ist dann, ja, das schlägt dann zu. Da habe ich dann mir irgendwie so meine Mozzarella und so meinen Brotaufstrich gekauft. Hm. Und das ist dann halt, also da zahlst du dann halt extra drauf dafür, dass du
normale Sachen willst.
Normale Sachen willst. Also aus meinem Verständnis normale Sachen, ja. Ja. So.
Will man da Urlaub machen? Nee, ne?
Du willst da nur hin, wenn du dich wirklich für die Stadt und für die Geschichte interessierst. Wenn du sagst, ich will wirklich mal in eine amerikanische Stadt, in eine wirklich typische, unprätentiöse, untouristische, vollkommen abseits des Blickpunktes amerikanische Stadt, dann gehst du da hin. Und komm zum Oktoberfest. Oktoberfest ist geil. Das ist nämlich auch Brauerei und das ist wirklich sehr lustig.
Ach, da warst
ich
du da auch?
Die komischste Currywurst, ah. Ja, ah. Ich habe die komischste Currywurst meines Lebens gegessen, aber es war sehr lustig.
Komisch inwiefern?
Ja, komisch im Sinne von also es gab dort lustigerweise gab es Döner, der aber irgendwie nur aus so ein paar Brocken Fleisch bestand und es gab Currywurst, das heißt, es war ein Brot mit einer Wurst drin. Mhm. Also eigentlich ein Wäsche in Brötchen. Ne? Mhm. Und dann hast du da so ein Ketchup-Ding hingestellt bekommen. Und ich so, ja, und wie Currywurst jetzt? Und sie so, ja, da ist der Ketchup und da ist das Curry schon drin. Ich so, das ist ja irgendwie enttäuschend. Das ist nicht das Konzept. Soll ich euch das nochmal erklären, hier so als Deutsche? Ja? Da kann man es ja auch in so
Let me tell you something about best washed in town.
Hier. Best washed, genau. Ich komme aus der best washed in town Stadt. Ja? Ich erzähle euch jetzt mal, wie richtige Curry washed geht. Ja? Also erstens, du nimmst erstmal das gute best washed Brot und nicht dieses labbelische Zeug da. Das labbelische Brötchen, da könnt ihr euer komisches Hotdog reinschmeißen. Ja? Das war halt Hotdog-Brötchen. Mhm. Und dann kein richtiges Curry drauf. Und die war halt nicht geschnitten, sondern die lag halt in diesem Hotdog
halt. Drin. Das war halt ein Hotdog. Ein Hotdog mit anderem Ketchup.
Ja, und wenn da steht Kebab, dann denkst du ja halt auch an Döner, ne?
Ja.
Und nicht einfach irgendwie an ein Papierschälchen, wo irgendwie 3 so Grillobjekte drin lagen. Also, die haben wirklich alles missverstanden. Da habe ich dann aufgegeben.
Warst du denn froh, als du wieder nach Hause konntest?
Ich bin noch Dorfbier gekauft. Naja, ja, schon so ein bisschen. Also ich fand's, ich liebe ja Kulturschocks. Ich setze mich denen ja immer wieder gerne aus, weil man kommt so gerne nach Hause. Und als letzte Weihnachten war Thomas zu Hause und wir saßen irgendwie im Lokalbahnhof und aßen da unseren Salat und tranken da unseren Äppler. Und er guckte auf diesen Salat, war total glücklich und meinte, so gutes Essen für so wenig Geld. Und da ahnte ich schon was. Und ja, es ist wirklich so. Ich kam dann auch zurück und habe dann erstmal irgendwas wahnsinnig Gesundes gegessen und dachte so, wie geil. Wie geil, wie, was, wie großartig es ist, dass ich da zu Fuß hinlaufen kann zu Chiminos Pizzeria. Genau, ich bin nämlich zu Fuß zu Chiminos Pizzeria gelaufen, ja, hier in der Adalbertstraße. Mhm. Dachte, ich laufe hier zu Fuß hin, habe eine der besten Pizzerien, habe sie frisch, hab eine ordentliche Pizza.
Und hast nicht mal einen Zehner bezahlt. Ne?
Nicht mal einen Zehner. So geil. Und das war wirklich schlimm, weil die meisten Leute, mit denen wir halt abhängen waren, also es gab halt so auch so ein amerikanisches Pärchen, die waren auch wirklich wahnsinnig nett und so, aber wir hingen ziemlich viel, es gab halt wirklich dann so eine Selbsthilfegruppe, bestehend aus dieser Slowenin, aus dem Esten, ein griechischer Altphilologe war da meistens noch dabei und wir waren halt wirklich so die europäische Selbsthilfegruppe.
Sehr schön.
Die dann wirklich so den halben Tag damit beschäftigt waren, zu bewältigen, wie komisch das jetzt schon wieder ist.
Das wäre eigentlich auch mal eine eigene Sendereihe wert, Kulturschocks, also nur die Kulturschocks erzählen.
Ja.
Obwohl, meistens machst du das ja.
Ich erzähle ja am liebsten von meinen Kulturschocks, ehrlich gesagt, obwohl ich dann wahrscheinlich so ein bisschen den Ruf weg habe, dass ich dauernd verstört durch die Gegend laufe, aber ich laufe ja meistens eigentlich eher unverstört durch die Gegend. Also ich laufe ja total entspannt durch Vietnam oder durch Sri Lanka und denke mir, wie geil ist das hier eigentlich? Aber das hat mich jetzt wirklich doch nachhaltig, also ich würde wahrscheinlich nächstes Jahr tatsächlich wieder hinfahren. Weil
ich wollte gerade fragen, würdest du nochmal in so einen USA-Kaff fahren, also abgesehen von New York oder so? Also.
Ja, ich würde es tatsächlich nochmal machen. Also erstens will ich unbedingt noch ins Blues-Museum. Mhm. Das gibt es nämlich noch und es gibt auch noch ein paar andere Sachen. Und ich fand es auch wirklich tatsächlich einfach nett, mit den Leuten an der Uni dort rumzuhängen. Weil man hat ja da so ein bisschen so seine soziale Anbindung dort. Was halt einfach ganz, ganz, ganz lustig war. Und ich meine, die schreiben halt alle auch und schreiben irgendwie traurige estnische Gedichte oder sowas. Also es waren halt einfach sehr, sehr lustige Leute. Und es war natürlich wahnsinnig erholsam, was ich auch, also viel mehr Ansprüche hatte ich halt auch einfach nicht. Und ich würde mir eventuell überlegen, mit dem Schiff rüberzufahren, weil ich das noch gemacht habe.
Das stelle ich mir auch sehr, sehr geil vor, ja.
Genau, und ich habe jetzt von irgendjemandem gehört, so teuer ist es gar nicht, man kann sich das schon mal leisten. Und ich muss das mal eruieren, ob das irgendwie machbar ist, weil eigentlich hätte ich da wirklich Bock zu, mit der Queen Mary dann rüber zu fahren. Also mit der Queen Mary 2, mit der letzten.
Natürlich
alten.
Von Southampton.
Ja.
Natürlich.
Selbstredend. Klar.
Und diese Reise wirst du dir selbstverständlich, und damit kommen wir zum Werbeblock, diese Reise wirst du dir natürlich selbstverständlich ganz locker leisten können, weil du ja jetzt eine berühmte Schriftstellerin wirst. Es erscheint dein Buch im Januar.
Ja, tatsächlich. Also am 20. Januar ist momentan so das avisierte Datum. Ich glaube das alles noch nicht, weil es kommt mir alles noch komisch vor. Aber tatsächlich gibt es ein Reisebuch und über einige der Reisen, die da drin stehen, habe ich auch schon erzählt hier. Mhm. Zum Beispiel China, mein chinesischer Kulturschock steht da zum Beispiel drin.
Tropical Islands auch?
Ja.
Das steht auch im Buch? Ja, dafür werden sie dich dann wieder hassen, monatelang, ja, aber gut.
Völlig egal. Ja, das war halt auch ein Kulturschock.
Glaube ich, ja. So klang
den
das.
Ja immer, den hat man ja immer da, wo man ihn nicht vermutet irgendwie. Mhm. Also ich habe ihn immer da, wo ich ihn nicht vermute. Und das Buch heißt Ab vom Schuss, weil es sind nämlich nur Provinzgeschichten drin. Also keine Großstädte. Ich war in Tokio oder ich habe in New York mit der Szene oder so überhaupt nicht, sondern nur Provinz. Weil ich liebe ja die Provinz, weil in der Provinz setzt man sich einem Land ja immer am direktesten aus. Ja. So zum Beispiel in St. Louis. Mhm. So. Und deswegen habe ich ein Buch voller Provinzgeschichten. Und es gibt ein Bildtafelteil. Da sind noch ganz viele Fotos drin, in Bundisch. Mhm. Genau. Und es erscheint bei Rowohlt. Genau.
Und ich hoffe, dass ich eins für lau kriege dann.
Stimmt.
Das kriegen wir hin. Das muss ja wohl. Also, alle anderen mögen sich das bitte kaufen.
Du bist doch irgendwie Redakteur, ne?
Ja, sicher.
Ja, kriegst du.
Alle anderen mögen sich das bitte kaufen. Und jetzt finde ich keine schöne Überleitung zu sagen. Vielen Dank, Andrea.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.